Ja, liebe Geschwister hier vor Ort, liebe Zuschauer im Livestream, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Bibelkunde. Schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir uns heute Abend Zeit nehmen, um ein bisschen in Gottes Wort zu schauen und zu einem, ja doch auf der einen Seite sehr schönen Thema, aber auch sehr heiklen Thema, was mit den beiden Begriffen ja auch einhergeht, Himmel und Hölle. Bevor wir starten und ich so ein bisschen rekapituliere, warum wir überhaupt über dieses Thema heute sprechen oder vielleicht auch in den nächsten Bibelkunden darüber sprechen werden, lasst uns noch zum Anfang aufstehen und um Segen bitten für diese Veranstaltung. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns heute Abend die Möglichkeit schenkst, nach einem Arbeitstag hier zusammenzukommen, um noch einmal stille vor dir zu werden, um in dein Wort hineinzuschauen, um uns auch von dir belehren zu lassen zu einem ja doch sehr wichtigen Thema. Ich möchte dich bitten, dass du das Reden und auch das Hören deines Wortes segnest und dass es uns zum Verständnis deines Wortes und deines Willens beiträgt dieser Abend, aber dass es auch ganz praktische Konsequenzen hat für unser Leben, dass wir ja überprüfen, wie wir im Hinblick auf Himmel und Hölle auch unser persönliches Leben zu gestalten haben. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du uns segnen möchtest. Darüber freuen wir uns. Amen. Ja, das Thema Himmel und Hölle, das war ja gewissermaßen so ein Wunsch auch, was sich eigentlich ergeben hat aus den vergangenen Bibelkunden, wo wir aus ethisch-biblischer Sicht darüber nachgedacht haben, was bedeutet eigentlich Leben und was ist das Sterben? Und dann stark so aus einer Schöpfungsperspektive, stark aus der biologischen, ethischen Perspektive. Und dann kam ja immer wieder die Frage auf, ja, aber wie verhält sich das denn jetzt, wenn wir sterben, was ist denn danach? Wie verhält es sich sozusagen mit ewigem Leben und ewigem Sterben? Und das möchte ich damit jetzt Rechnung tragen, mit diesem Vortrag zu diesem Thema. Wir werden nicht nur heute darüber nachdenken, weil wir schaffen es nicht. Ich habe euch extra auch ein Handout gemacht, weil ich glaube, so ging es mir zumindest immer während meines Studiums, immer Lehrer, die ein Handout mitgebracht haben, die waren immer super, weil dann weiß man irgendwo mal auch, wo der Redner jetzt ist und man kann auch dann überblicken, wann will er denn auch mal fertig werden. Ne, das ist ja auch mal ganz schön, als wenn man nur die Folien immer so sieht, dann irgendwann verliert man den Überblick. Dann ist da Groß 1 und Römisch 1 und Klein A und Groß A und man kriegt das mit der Gliederung nicht so ganz mit. Deswegen, wenn ihr nicht so ein Handout jetzt in der Hand habt, ich glaube, hinten auf dem Stuhl liegen noch welche aus. Und für euch im Livestream, ich weiß jetzt nicht, ob es geklappt hat, dann schaut mal unter dem YouTube-Video in die Infobox, da ist dieses Handout verlinkt, sodass auch ihr das mit euren mobilen Geräten dann jetzt aufrufen könnt und dann auch mitverfolgen könnt. Die Gliederung des Vortrags sieht folgendermaßen aus, oder sagen wir mal in dieser Themenreihe, dass wir uns vier Themen anschauen wollen. Und heute geht es leider nur um den ersten. Wir machen heute gewissermaßen so einen Überblick. Also erstens ein Überblick über das Leben nach dem Tod. Dann die zweite, ganz wichtige Frage, der Zwischenzustand zwischen dem Tod und der Auferstehung des Leibes. Das heißt, was passiert mit den Leuten, die jetzt sterben, aber noch nicht auferstanden sind zum ewigen Leben oder zum ewigen Verderbnis. Dann die dritte Frage ist das Endurteil. Also dieses Endgericht, was hat es damit eigentlich auf sich und was bedeutet das? Und dann denken wir tatsächlich über den ewigen Zustand nach, was die Bibel auch darüber sagt. Ja, ich lade euch herzlich ein. Ich hoffe, ihr seid noch einigermaßen wach und frisch, dass wir gemeinsam dieses Thema uns anschauen können. Also erstens ein Überblick über das Leben nach dem Tod. Wir werden das immer so anhand von einigen Fragen machen, die zumindest mir bei dem Thema kommen. Vielleicht habt ihr auch andere Fragen, aber das sind so Fragen, die mich so beschäftigt haben. Erstmal die Frage, warum ist es überhaupt wichtig, über das Leben nach dem Tod nachzudenken? Man könnte doch sagen, wir haben doch genug damit zu tun, jetzt sich mit unserem jetzigen Leben uns auseinanderzusetzen. Warum sollten wir noch denken an das, was irgendwann mal kommt? Und da hat Tim Keller wirklich ein ausgezeichnetes Zitat gebracht, indem er schreibt, die Art und Weise, wie du jetzt lebst, wird vollständig von dem bestimmt, was du über die Zukunft glaubst. Anders gesagt, zeig mir dein Leben und ich sag dir, was du über dem Leben nach dem Tod glaubst. Wenn wir glauben, das nehme ich jetzt einmal vorweg, dass dieses Leben alles ist, dann müssen wir natürlich versuchen, so viel wie möglich aus diesem Leben rauszuholen. Auch auf Kosten von anderen, ist dann egal, weil wir leben nur einmal. Dann müssen wir tatsächlich sehen, dass es uns so gut wie möglich in diesem Leben geht. Wenn wir aber glauben, dass das nicht alles ist, sondern dass das vielleicht nur ein kleiner Teil von dem ist, was die Ewigkeit ausmacht, dann lohnt es sich doch viel mehr dahin schon zu investieren und im Hinblick darauf zu leben und viel mehr seinen Fokus auf das zu legen, was wirklich dann dafür auch wirklich wertvoll ist oder auch einen Bestand hat. Also warum ist es wichtig, über das Leben nach dem Tod nachzudenken? Ich habe hier auch einen Punkt, was sind so die gängigsten Ansichten? Oder nee, ich bin schon zu weit. Warum ist es wichtig, darüber nachzudenken, ist, dass wir merken, dass dieses Leben nicht alles sein kann. Und das betrifft jetzt nicht nur uns Christen, sondern allgemein merkt man, dass Menschen tief in ihrem Inneren merken, das kann noch nicht alles sein. Und eine ganz wichtige Frage ist dann nämlich die Gerechtigkeit. Und wir merken in uns, und wir fragen uns dann manchmal, wo kommt das denn her, dass wir einen Hunger nach Gerechtigkeit haben? Weil wenn wir tatsächlich nur aus einem langen Evolutionsprozess entstanden sind und wir eigentlich nur hochentwickelte Tiere sind, dann sollte uns Moral eigentlich keine Rolle spielen. Ne, weil Evolution funktioniert auch so, dass die Schwächeren aussterben, dass sich verschiedene Merkmale in einem Genpool ausbilden und die Stärkeren überleben werden, die am angepasstesten sind und die sich am einfachsten an der Umgebung anpassen können und die über die anderen, die Schwächeren, herrschen können und sie unterdrücken können, sodass sie sich nicht fortpflanzen können. Das ist die Idee von Evolution. Und wenn Evolution tatsächlich wahr ist, dann bräuchten wir uns nicht fragen, ja, warum sollten wir denn Gerechtigkeit haben? Wenn ich nur ein hochentwickeltes Tier bin, natürlich haue ich den anderen dann einen auf die Mütze, wenn er mir in meiner Selbstverwirklichung stört. Oder wenn er mir im Weg steht, auf dem Weg, mich weiterzuentwickeln in meinem evolutionären Prozess. Aber dann merken wir doch, etwas in uns sagt, das kann nicht sein, dass der Verbrecher ungeschoren davonkommt. Das darf doch nicht wahr sein, dass der Kinderschänder einfach so frei rumlaufen darf. Das kann doch nicht sein, dass es irgendwelche Terrorgruppen gibt, die ganze Landstriche ausrotten, inklusive Frauen und Kinder, und damit einfach durchkommen. Das kann doch nicht sein, dass wir Despoten haben in irgendwelche Ländern, die auf einfach nur für Selbstbereicherung und Stolz und Habgier und so weiter ein ganzes Volk ausbeutet und er kommt einfach ungeschoren damit durch. Das kann doch nicht sein. Und wenn wir ehrlich sind, wir merken diese Fragen in uns. Und wir sehen uns danach, dass der Tag kommt, wo Gerechtigkeit hergestellt wird. Dass es einen Ausgleich gibt von Schuld, einen Ausgleich gibt von Sünde, einen Ausgleich gibt von dem, was Böses in der Welt läuft. Und ich glaube, es hat der Schöpfer tief in unserem Innern hineingelegt, dass wir uns nämlich nach dieser Gerechtigkeit sehnen, die aber auch er nur geben kann. Dann sind auch viele natürliche Übel in der Welt, wie zum Beispiel natürliche Übel werden bezeichnet Umweltkatastrophen wie Tsunamis, Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, was auch immer. Das sind so die natürlichen Übel oder die ganz natürlichen Übel, die wir so erleben in unserem Lebensprozess, dass wir altern und mit dem Alter auf einmal nicht mehr alles das tun können, was wir noch als Jugendliche tun konnten. Und ein ganz bekannter Agnostiker mit Namen Dreis, der hat gesagt, wenn er irgendwann mal vor Gott steht, will er die Möglichkeit haben, ihn ins Gesicht zu schlagen. Und hat man ihm gesagt, ja, warum möchtest du Gott denn ins Gesicht schlagen? Dann sagte er, ja, weil er das letzte Drittel des Lebens so unwürdig und so menschenverachtend gestaltet hat, dass er einen Schlag ins Gesicht verdient hätte. Dieser Dreis ist Agnostiker, das heißt, er glaubt nicht daran, dass es einen Gott gibt. Weil wenn er daran glauben würde, dann würde man ihm hoffentlich darüber informieren, dass dieser Gott es nicht gewollt hat, dass es natürliche Übel in dieser Welt gibt. Sondern dass er mit allem, was ihm zur Verfügung steht, eine Möglichkeit, einen Ausweg schafft, damit Dinge wiederhergestellt werden können. Dass Krankheit überwunden wird, dass Schmerz und Leid überwunden wird, dass all das, was wir an natürlichen Übeln in dieser Welt haben, dass das einmal gewendet wird und zu einem Guten hergestellt wird. aber es interessiert den Dreis nicht. Darüber sollte er aber nachdenken. Dann unser Glauben an das Leben nach dem Tod motiviert uns zu einem aufopferungsvollen Leben für andere. Und genau das ist es auch. Wenn wir sagen, ja, dieses Leben ist nicht alles, sondern es gibt mehr, dann werden wir sagen, okay, ich kann es ertragen, dass ich nicht immer die Nummer eins bin in diesem Leben. Ich kann es ertragen, dass es mir nicht immer so sehr gut geht. Und ich kann sogar nicht nur auf mich selbst schauen, sondern ich kann darüber hinaus auch auf andere schauen, denen es nicht so gut geht, die zu leiden haben, die arm sind, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und ich bin motiviert davon, etwas zu tun, weil ich daran glaube, dass es eine bessere Welt geben wird. Und dafür setze ich mich ein, ohne das Bestmöglichste für mich in diesem Leben herauszuholen. Und das macht auch nur Sinn, wie ich schon sagte, es macht nur Sinn, sich für andere einzusetzen, aufopferungsvoll zu leben, wenn wir daran glauben, dass es eine andere Welt noch geben wird. Und letztendlich ein letztes noch, man könnte sicherlich noch mehr Punkte nennen, unser Glauben an das Leben nach dem Tod gibt uns Hoffnung. Es wäre alles sinnlos, also es wäre wirklich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sinnlos. Es hätte keinen Sinn, wenn mit diesem Leben alles aus wäre, wenn wir tatsächlich nur irgendwo jetzt gerade in irgendeinem evolutionären Prozess auf einmal zur Welt kämen und irgendwann mal wieder sterben würden. Und die Ausgestaltung des Lebens würde auch keinen Sinn machen, wenn alles sinnlos wäre. Es würde so etwas wie Wahrheit gar nicht geben, weil alles, was wir reden, wäre sinnlos. Und das wäre so etwas wie Salomo im Buch der Prediger festgehalten hat, alles wäre ein Haschen nach Wind. Das wäre irgendwas greifen zu wollen, aber man greift nichts. Aber das Leben nach dem Tod, das gibt uns Hoffnung. Das lässt uns zuversichtlich sein. Das sagt, ja, auch wenn dieses Leben mir nichts Gutes, zumindest gefühlt, nichts Gutes bereithält, so glaube ich doch daran, dass einmal es besser werden wird. Und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Zuversicht. Das lässt mich auch durchtragen durch schwierige Zeiten des Lebens. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, über diese Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, was sind so die gängigsten Ansichten über das Leben nach dem Tod? Habe ich uns auch ein paar aufgeschrieben. Einmal ist es, glaubt man daran, dass es überhaupt etwas wie Leben nach dem Tod gibt? Ich habe das jetzt mit Anführungszeichen gesetzt, weil darunter gibt es nicht nur christliche Perspektiven, sondern ganz unterschiedliche Perspektiven für Leben nach dem Tod. Dann ist der Nihilismus. Der Nihilismus geht davon aus, dass man einfach nihiliert wird. Also das bedeutet, man wird einfach nichts. Wenn man stirbt, ist man aufgelöst, da bleibt nichts mehr über, man verschwindet. Das bezeichnet der Nihilismus, dass man einfach aufgelöst wird, es bleibt nichts mehr übrig von uns, wir sind einfach weg. Dann der Seelenschlaf. Der Seelenschlaf meint, dass der Körper zwar stirbt, aber die Seele sich zur Ruhe legt und so einen ganz angenehmen Schlaf erlebt. Dann die beiden letzten sind so eher in den fernöstlichen Religionen vorzufinden, die Reinkarnation, dass man stirbt und dann wieder neu geboren wird und sich in so einem Kreislauf befindet, der dann letztendlich hoffentlich aus ihrer Sicht irgendwann im Nirvana endet. Das heißt, dass man in dieser Entwicklungsstufe von vielen Leben irgendwann mal sich so herauskristallisiert hat und das Leid und all das, was das Leben so an Schwierigkeit mitbringt, dass man es überwunden hat und dass man in so einem geistigen Zustand des vollen Bewusstseins irgendwie hineingeraten kann. Das ist mal nur so ganz oberflächlich beschrieben, was das Nirvana ausmacht. Also es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven. Vielleicht gibt es hier auch noch mehr, aber das sind so die, würde ich mal sagen, die so die gängigsten sind. Dann, können wir wirklich etwas über dem Leben nach dem Tod wissen? Und das ist eine gute Frage. Jetzt könnte man sagen, ja, welcher Mensch kann uns denn verbindlich darüber informieren, wie es denn nach dem Tod aussehen wird? Und wir, die wir die Bibel für wahr halten und an Jesus Christus glauben, wir wissen ja, es gibt einen Menschen, einen Gottmenschen, Jesus Christus, der tatsächlich tot war und der vom Tod wieder zurückgekommen ist. Und dafür können wir einige Bibelstellen, die Apostelgeschichte 1,3, 1. Korinther 15, 4-8 oder Lukas 24 können wir lesen, wie dieser Jesus Christus als der Auferstandene aufgetreten ist und Zeugen ihn gesehen haben, ihn berührt haben, mit ihm gesprochen haben, mit ihm gegessen haben, die erlebt haben, dass Jesus Christus nicht einfach nur eine Illusion ist, irgendein Geist, sondern er ist leibhaftig auferstanden von den Toten. Und deswegen lege ich alle weiteren Überlegungen folgende Annahme zugrunde, weil anders könnte ich jetzt schließen. Ich gehe davon aus, dass Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Ich gehe davon aus, dass alles, was er uns persönlich über das Leben nach dem Tod und auch alles andere, was er gesagt hat und gezeigt hat, dass das absolut wahr ist. Weiterhin gehe ich davon aus, dass alles, was die Heilige Schrift über das Leben nach dem Tod oder etwas anderes, ob von seinen Aposteln, Propheten oder auch anderen Sprechern, die uns in der Bibel überliefert werden, gelehrt und vermittelt wird, absolut wahr und zuverlässig ist. Das sind die Grundannahmen, worauf ich alle weiteren Überlegungen aufbaue. Das sollte unsere Grundlage sein, von der wir her dann weiter nachdenken. Ja, was meint die Bibel, wenn sie von unserem Seele und unserem Geist spricht? Das ist ja auch sehr wichtig. Den Punkt werde ich jetzt nur sehr kurz halten, weil den hatte ich bei einer der letzten Bibelkunden schon angesprochen. Ich erwähne nur sehr kurz, dass der Mensch, so wie die Bibel ihn uns beschreibt, eben nicht nur aus Materie besteht, sondern dass der Mensch sowohl einen materiellen als auch einen immateriellen Anteil hat. Dass Gott den Menschen, nachzulesen 1. Mose 1 und 2, dass Gott den Menschen geschaffen hat, aus dem Erdboden heraus hat er ihn geformt, hat ihn gebildet. Das heißt, da war eine materielle Substanz vorhanden. Aber dann haucht Gott seinen Geist, seinen Ruach, heißt es dort, in den Menschen hinein. Und dann lesen wir, dass der Mensch eine lebendige Seele wurde. Und seitdem ist der Mensch davon geprägt, dass er einen Leib, einen materiellen Teil und eine Seele und einen Geist hat, einen immateriellen Teil. Und das zusammen ist der Mensch. Und sowohl das Alte als auch das Neue Testament sehen den Menschen immer ganzheitlich. Nicht so wie im Platonismus oder auch in anderen griechischen Philosophien, wo man davon ausgeht, dass der Geist eigentlich im Körper gefangen ist und dass der Geist irgendwann mal den Körper überwinden muss und dann erst richtig frei ist. Nee, die Bibel hat ein anderes Verständnis und rechnet dem Leib eine ganz, ganz hohe Bedeutung zu. Deswegen ja auch eine leibliche Auferstehung. Da könnte man sagen, was soll das noch mit der Auferstehung? Ne, reicht doch, wenn wir sterben, Leib im Boden, verwest und Geist zu Gott und die Seele. Aber nein, es gibt eine leibliche Auferstehung. Einfach nur, dass wir das im Hinterkopf halten, weil das ist nämlich sehr wichtig, wenn wir über die Fragen nachdenken, weil sowohl der Leib als auch die Seele nehmen unterschiedliche Wege, sage ich mal, nach dem Tod. Überlebt unsere Seele oder unser Geist den Tod unseres Körpers? Das ist ja wichtig. Wenn wir jetzt sagen, wir haben auch einen immateriellen Teil, überlebt er denn, wenn wir sterben? Beide Testamente liefern uns ausreichend Beweise dafür, dass der Mensch den leiblichen Tod überlebt und dass es eine Kontinuität, das heißt eine Fortführung der bewussten Existenz vor und nach dem Tod gibt. Ich habe jetzt einige Beispiele nur mal angefügt. In Psalm 73 heißt zum Beispiel, singt der Psalmdichter, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Hier spricht der Psalmist davon, dass hier, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das heißt, hier wird am Ende des Lebens ist der Psalmist sich sicher, dass Gott dem Psalmbeter annehmen wird. Mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern der Psalmist geht ganz stark davon aus, dass nach Lebensende es eine Aufnahme zu Gott gibt, zu seinen Ehren. Jesaja 8, 19, wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Es gab diese Praxis, die gibt es heute auch noch im Okkultismus, dass man die Toten befragt und sich von Toten irgendwelche Antworten erhofft. Es ist nicht neu, das gab es damals auch schon. Und Gott macht ihnen hier durch den Propheten Jesaja ganz klar, dass sie nicht die Toten befragen sollen, sondern dass sie ihre Antworten bei Gott suchen sollen. Jetzt könnte ja hier im Bibeltext stehen, dass es sowieso Blödsinn ist, irgendwelche Toten zu befragen, weil der lebt ja von ihnen nichts mehr. So, nein, wir wissen das, es gibt so eine ganz merkwürdige Geschichte da, ne, mit dem Geist Samuels, ne, und dem Saul. Das kann ich jetzt hier nicht ausführen, aber eine sehr spannende Geschichte, dass ganz klar davon ausgegangen wird, ja, es, nach dem Tod sind diese Personen noch da. Sie sind nicht einfach aufgelöst. Und diese Stelle verbietet nur, dass man die Toten befragen soll. Aber sie sagt nicht, dass es nicht möglich ist, die Toten zu befragen. Aber das sollte man nicht tun. Und das wird in der Bibel an vielen Stellen ganz klar vor Augen geführt. Dann Verse, die die Auferstehung von Jesus Christus lehren. Da gibt es auch ganz, ganz viele, die wir jetzt anführen könnten. Ich habe einige da angeführt, auch hier im Skript. Ne, unter C habe ich ja schon, wo klar wird, dass tatsächlich Jesus auferstanden ist und dass er tatsächlich lebt. Und hier ist zum Beispiel auch Lukas 23, 43 eine ganz wichtige Stelle. Da sagt Jesus zu dem Verbrecher, der mit ihm am Kreuz zusammen gekreuzigt wird, und er sagt: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Sagt er ihn: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus geht davon aus, dass sie beide sterben werden, leiblich. Aber er geht genauso davon aus, dass sie heute noch, am Tag des Todes, beide zusammen im Paradies sein werden. Also ganz klar ein Leben nach dem Tod. Dann die Verklärung Jesu ist ja auch sehr interessant, das lesen wir manchmal so. Aber wenn wir uns das genauer mal anschauen, dann sehen wir, dass nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Es wird uns nicht genau gesagt, in welcher Form hier Mose und Elia erscheinen. Ich glaube, was man ziemlich sicher sagen kann, ist, dass sie noch nicht leiblich auferstanden sind, dass sie nicht leiblich da jetzt auf diesem Berg waren, weil die Auferstehung der Toten wird erst noch kommen. Und Jesus ist der Erstling der Auferstehung, das heißt, hier ist keiner vor ihm auferstanden. Ne, die vom Tod zurückgekommen sind, sind aber auch wieder später gestorben. Und deswegen weiß man nicht genau, wie sie hier waren, aber sie sind Persönlichkeiten. Es waren Mose und Elia, es waren nicht irgendwelche Engel, sondern es waren die Persönlichkeiten tatsächlich aus dem Alten Testament. Und zwar der Mose und auch der Elia. Das heißt, die Existenz von Mose und Elia ging über ihren Tod hinaus. Die Seele überlebt den körperlichen Tod. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Hier wird auch ganz klar gesagt, der Leib kann getötet werden, von Menschen auch, von anderen. Man kann erschossen werden, man kann mit dem Auto angefahren werden, was auch immer. Wir können getötet werden, aber die Seele, die kann kein anderer Mensch töten. Es gibt nur einen, der die Seele verderben kann. Und das ist der lebendige Gott. Aber auch hier, die Stelle macht deutlich, es gibt ein Leben nach dem Tod. In diesem Abschnitt widerlegt hier Jesus die Leugnung der Auferstehung durch die Sadduzäer, auch wieder nur ein Ausschnitt aus einer längeren Begebenheit. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ja, also, wenn man das als Parallelismus hier sieht, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Das legt hier den Schluss nahe, erstmal klar, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist, aber es legt genauso den Schluss nahe, dass Abraham, Isaak und auch Jakob lebendig sind, nur nicht leiblich, biologisch lebendig sind, da waren sie tot. Dann die Geschichte vom reichen Mann und Lazarus ist auch eine Geschichte, die wir jetzt hier nicht ganz lesen, die werden wir nämlich zu einer anderen Stelle dann noch uns sehr viel ausführlicher anschauen. Aber jetzt sei nur so viel gesagt, in dieser Geschichte gibt es 2 Hauptakteure, einen reichen Mann und einen armen Lazarus. Und was die Geschichte absolut klar macht, ist, dass beide Hauptakteure in dieser Geschichte tatsächlich sterben und begraben werden. Diese Geschichte macht genauso klar, dass es nach ihrem Tod ein bewusstes Wahrnehmen und ein Erkennen gibt. Und diese Geschichte macht ebenso deutlich, dass sie Erinnerung haben an ihr früheres Leben. Und die Geschichte macht außerdem deutlich, dass sie so etwas erleben wie Gefühle von Trost und Angst. Der reiche Mann findet sich in Qualen, wo er Angst leidet und Schmerzen leidet. Auf der anderen Seite ist der Lazarus in Abrahams Schoß und der empfindet Freude und Trost und Geborgenheit. Dann Paulus spricht von drei Zuständen der Existenz. Und das ist sehr aufschlussreich in den folgenden Versen. Schaut mal, ob ihr die drei Zustände erkennt hier in diesem Text, in diesen drei Versen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Das Erste, was Paulus hier beschreibt, ist unser gegenwärtiges irdisches Leben in einem sterblichen und verderblichen Körper. Unser irdisches Haus, Vers 1, diese Hütte. Ne? Hütte suggeriert immer etwas Kleines, Bruchfälliges, ne? Also was zumindest nicht so stabil ist wie ein richtiges Haus. So wird das irdische Leben hier auf der Erde jetzt beschrieben. Dann schreibt er ein Leben ohne unseren Körper, wo wir beim Herrn sind. Ne? So haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Das heißt, es wird davon gesprochen, dass wir gewissermaßen einen Ort im Himmel haben, der für uns bereitet ist, wo wir aber nicht mit unserem Körper sein werden. Und das Dritte ist hier, dass er davon spricht, dass wir noch leben auf der Erde und überkleidet werden. Ne, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Dass wir gewissermaßen einen unsterblichen und einen verherrlichten Leib bekommen. Und das ist sehr wichtig hier zu sehen, das werden wir später noch deutlicher sehen, dass es nämlich genau diese drei Zustände auch gibt. Es gibt das Leben in unserem physischen Körper, dann gibt es ein Leben ohne unseren physischen Körper und dann gibt es wieder ein Leben mit einem perfekten Auferstehungskörper. Und das alles wird hier von Paulus bereits in diesen Versen gelehrt. Dann Paulus lehrt auch das fortgesetzte Bewusstsein nach dem Tod. Ne, er schreibt hier, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Also Paulus ist sich hier bewusst, dass er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was viel besser wäre. Also Paulus weiß hier ganz genau, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Also so kann nur jemand reden, der eine Hoffnung in seinem Leben hat und der sagen kann, ja, dieses Leben ist nicht alles. Er sagt, ich will nur im Leben bleiben, damit ich noch mehr dienen kann, damit ich noch mehr für meine Gemeinde da sein kann und das, was ich angefangen habe, zu vollenden. Aber wenn es nach mir ginge, viel lieber beim Herrn. Interessante Stelle. Lese mal ein Zitat von David Helm. Er schreibt, der physische Tod bedeutet nicht das völlige Ende des Lebens eines Menschen, sondern die Person lebt weiter, nicht nur in der Erinnerung der Überlebenden, sondern als eigenständige Persönlichkeit und im Falle der Gläubigen im Bewusstsein der liebenden Gegenwart Gottes. Und das trifft auch alle diese Verse, die wir gelesen haben, zu. Ich füge noch eine letzte hinzu. Und zwar sind es die Märtyrer, die aus der großen Drangsalzeit kommen. In Offenbarung Kapitel 6, Vers 9, da heißen, als das fünfte Siegel auftat, sah ich unten im Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Auch hier ganz eindeutig sind die Märtyrer tot gestorben, aber haben nicht einfach nur ihr Leben verwirkt, sondern sie sind jetzt beim Herrn. Und dort warten sie jetzt noch eine Zeit und sie rufen nach Gerechtigkeit und ihnen wird gesagt, ihr habt noch zu warten. Und hier wird uns dieser Zwischenzustand beschrieben zwischen Leben auf Erden und einmal den endgültigen Zustand. Sondern sie sind jetzt beim Herrn, aber noch nicht mit ihren Auferstehungsleibern und sie warten noch darauf, bis der Tag kommt, dass Gott tatsächlich seine Gerechtigkeit im großen Gericht herstellen wird. So, was meint die Bibel denn, wenn sie vom Himmel überhaupt spricht? Ich glaube, jetzt müsst ihr dann umblättern, wenn ihr es nicht schon lange getan habt. Wir sind jetzt bei Groß F. Was meint die Bibel, wenn sie vom Himmel spricht? Und da gibt es drei Bedeutungen vom Himmel, die in der Bibel anzutreffen sind. Und es ist immer ganz wichtig, sich vom Zusammenhang her sagen zu lassen, welcher Himmel ist denn gemeint. Ich zitiere es erst, ich glaube, das habe ich hier in der Folie jetzt nicht drin. Die erste Bedeutung vom Himmel ist das, was wir als Himmel oder Atmosphäre bezeichnen können. Es ist die Luft um uns herum, in der wir Wolken, Vögel, den Wind und so weiter finden. Das ist so, wenn wir hochgucken und sagen, oh, guck mal, wie schön der Himmel heute ist. So die Wolken oder irgendeine Farbgebung oder was auch immer, sagen wir, boah, was für ein toller Himmel. Das ist mit diesem ersten Himmel gemeint, das ist gewissermaßen dieses Firmament, das wir anschauen, wenn wir in den Himmel schauen. Die zweite Bedeutung, die wir in der Bibel finden, ist, das ist den Bereich des Weltalls, wenn man so will, beschreibt, wo die Himmelskörper sich befinden, wo Sonne, Mond, Planeten und Sterne sich befinden. Es wird auch in der Bibel als Himmel bezeichnet. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung, und das ist jetzt für uns die relevante Bedeutung, dass der Himmel als der Wohnsitz Gottes beschrieben wird, an dem Ort, an dem Gott regiert und von wo aus er das Universum beherrscht und regiert. Und über diesen Himmel wollen wir uns Gedanken machen. Im Hebräischen ist das Wort Shamayim, das ist das Wort für Himmel, und im Griechischen ist das Wort Uranos. Was von Himmel spricht. Und wie gesagt, man muss immer vom Zusammenhang her schauen, welcher Himmel ist denn jetzt gemeint von diesen drei Bedeutungen. Aber meistens wird das vom Zusammenhang relativ sehr klar, welcher Himmel da tatsächlich gemeint ist. Übrigens ist es dann auch bezeichnend, dass Paulus im Korintherbrief davon schreibt, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass er sagt, nee, nicht dieser erste Himmel, auch nicht als Astronaut, sondern tatsächlich in den dritten Himmel, also dort, wo Gott wirklich ist. Ja, und diese dritte Himmel, 2. Korinther 12, Verse 2 folgend. Ja, der Himmel ist der Wohnsitz Gottes. Da wohnt Gott. Das macht uns die Bibel deutlich. Hier steht Kohelet, es macht leider mein Logos-Programm so, aber es ist das Buch Prediger. Einfach nur, dass er nicht verwirren lässt. Das Buch Prediger, Kapitel 5, Vers 1. Sei nicht schnell mit deinem Mund und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott, denn Gott ist im Himmel und du auf der Erde. Darum lass deine Worte wenig sein. Gott ist im Himmel. Ganz klare und eindeutige Aussage. Matthäus 6, Vers 9 beten wir häufiger auch bei uns im Gottesdienst. Darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel oder unser Vater, der du bist im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Unser Vater ist im Himmel, da ist sein Wohnort, da ist dort, wo er sich aufhält, wo er sich befindet. Jetzt könnte man noch ganz, ganz viele, viele, viele Stellen anführen, die klar machen, dass Gott im Himmel ist. Zum Beispiel 1. Könige 8, Vers 30 noch. Also Salomo betet hier bei der Einweihung des Tempels jetzt. Und wollest erhören das Flehen deines Knechtes, also Salomo, und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte, der Tempel, und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Also wenn wir hier beten an dieser Stätte, sagt Salomo, dann mögest du da oben bei deinem Zuhause im Himmel, mögest du hören und uns das schenken, worum wir bitten. Gleichermaßen, aber im selben Gebet, macht Salomo sehr, sehr deutlich, und das ist nämlich genauso wahr, das müssen wir mit berücksichtigen, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen, wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Hier bringt natürlich jetzt Salomo eine ganz wichtige Wahrheit zum Grund. Es wäre falsch jetzt zu sagen, naja, Gott ist da irgendwo im Himmel, und das stellen wir uns vielleicht vor, auch wie so ein Wohnhaus, und da ist er dann drinne. So, nein, Gott ist allgegenwärtig und das macht die Schrift an vielen Stellen da. Er erfüllt alles. Ja, er ist im Himmel, aber nicht in der Art und Weise, dass der Himmel ihn fassen könnte oder ihn begrenzen könnte oder ihn irgendwie einengen könnte, sondern Gott erfüllt alles, sowohl die Erde als auch den Himmel. Er ist absolut allgegenwärtig. Er steht über allem und Salomo weiß das hier. So ein Tempel kann ich nicht fassen, selbst die Himmel und Himmel und Himmel könnte ich alle nicht fassen. Also dieses aller Himmel, Himmel ist einfach ein Ausdruck, um zu sagen, ja, alles, was man sich überhaupt vorstellen kann, kann Gott nicht fassen. Der Himmel ist aber auch der Wohnsitz der Engel. Das wird uns von der Schrift auch deutlich gemacht. Der Himmel als Wohnsitz, habe ich jetzt keine Bibelstelle hier angeführt, aber ich könnte jetzt hier einige anführen noch. Es gibt nämlich viele Stellen, wo der Ausdruck Engel des Himmels oder auch Engel im Himmel bezeichnet wird. Matthäus 18, 10, 22, 30, 24, 36, Markus 12, 25 und so weiter. Wirklich einige Bibelstellen könnte man jetzt nennen, die davon sprechen, dass die Engel auch im Himmel sind. Ja, und dass sie sich dort befinden. Die Bibel beschreibt sie, also die Engel, als vom Himmel herabkommend und auch nach dorthin wieder heraufsteigend. Oder wir sehen auch, dass die Engel Gottes Gegenwart im Himmel genießen, dass sie in seiner Gegenwart sind. Vielleicht nur nochmal angemerkt, möchte ich noch ergänzen, nicht, dass wir vielleicht verwirrt werden. Paulus schreibt an einer einzigen Stelle in einer Pluralform, nämlich von den himmlischen Örtern, in Epheser 6, Vers 12. Und wenn er da von himmlischen Örtern spricht, da bezieht er sich, sondern ziemlich sicher, auf Satan und seine dämonischen Heerscharen, die er in Epheser beschreibt mit Herrscher, Mächte und Gewalten oder geistliche Kräfte. Und es mag vielleicht auf den ersten Blick für uns seltsam sein, dass wir sagen, wie, wohnen denn diese ganzen gefallenen Engel, Dämonen und so weiter und der Satan selbst auch im Himmel? Und ich glaube, man kann die Diskrepanz am besten darin lösen, dass man das, was Paulus hier verwendet, himmlische Gefilde oder himmlische Reiche oder himmlische Atmosphären, dass er das in einem allgemeinen Sinne verwendet, nämlich in dem, dass sie außerhalb der Erde sind, dass sie auch irgendwo dort außerhalb der Erde und außerhalb des Kosmoses sind, sich irgendwo dort befinden. Also ich glaube, in diesem umfassenden Sinne sollten wir Paulus an dieser Stelle verstehen. Also ich glaube, es wäre falsch anzunehmen, dass die Dämonen und der Teufel in demselben Himmel wohnen, wo auch Gott mit seinen Engeln wohnt. Weil an anderer Stelle wird zum Beispiel auch deutlich gemacht, dass der Einflussbereich Satans mit seinen ganzen Legionen diesseitig vom Reich Gottes und diesseitig des Lichts ist, sondern der Finsternis zugeordnet wird. Also ganz sicher nicht in der Gegenwart Gottes. Dann der Himmel als das Reich, in das Jesus aufgestiegen ist und aus dem er wieder herabsteigen oder wiederkommen wird. Christus, der ewige Gott, existiert ja bereits seit Ewigkeiten her. Er ist ja kein geschaffenes Wesen, sondern er macht deutlich, bevor die Welt existierte, war er schon da, Johannes 17, Vers 5. Aber es gab einen Moment in der Geschichte der Menschen, wo Gott tatsächlich Fleisch annahm, also einen menschlichen Körper annahm und geboren wurde als Mensch auf dieser Erde. Und es gab auch eine Zeit, circa 33 nach Christus, dass er tatsächlich auch wieder in den Himmel aufgefahren ist, was wir ja auch als Gemeinden feiern, ne? Die Himmelfahrt Jesu Christi. Und uns wird gesagt, auch an vielen Stellen, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Und es wird auch gesagt an vielen Stellen, zum Beispiel bei seiner Himmelfahrt, als die Männer, also die Jünger in den Himmel schauten und sehen, wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, dass dort Engel waren, die zu ihnen sagten, so wie ihr jetzt seht, wie Jesus aufgefahren ist, genau in der Art und Weise wird er auch wiederkommen. Also die Wiederkunft Jesu Christi wird auch an vielen Stellen vorhergesagt, dass er kommen wird, wieder aus dem Himmel heraus, auf diese Erde. Also das ist das Reich, da wo Jesus jetzt ist. Er ist jetzt beim Vater, zu Rechten des Vaters. Er sitzt dort zu Rechten, wird ganz häufig dieser Ausdruck verwendet. Der Himmel als der Ort, an dem verstorbene Heilige auf ihre Wiederauferstehung warten. Und das ist auch jetzt sehr wichtig, das zu verstehen, dass wenn jemand stirbt heute, dann ist er im Himmel. Dann ist er dort bei Gott. Das ist genau das, was Jesus sagte. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir werden aber später noch genau zu sprechen kommen, was das eigentlich für ein Aufenthaltsort ist. weil eine weit verbreitete Ansicht ist, dass der Himmel der ewige Aufenthaltsort der Gläubigen ist. Also der jetzige Himmel, so wie wir ihn jetzt kennen. Also wir kennen ihn nicht, aber das, was uns darüber gesagt wird. Aber dem ist ja nicht so, weil wir müssen immer bis ganz zum Ende lesen, zum finalen Urstand gewissermaßen. Und da wird uns gesagt, dass wir erstmal neu auferstehen mit einem neuen Leib. Und dann sehen wir, dass aus dem Himmel die neue Stadt hinunterkommt auf die Erde. Und es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Das heißt, die Menschen, die jetzt im Himmel sind, sind dort noch vorübergehend. Bis in Ewigkeit ein neuer Himmel und eine neue Erde errichtet wird, wo wir mit unserem Auferstehungsleib in der Gegenwart Gottes sein werden. Aber es ist absolut richtig zu sagen, dass diejenigen, die in Christus sterben, im Himmel sind. Das ist absolut richtig, das werden wir später noch sehen. Einige gängige Synonyme für den Himmel, die wir in der Bibel finden, ist nämlich eben das himmlische Jerusalem und nicht zu verwechseln mit dem neuen Jerusalem. Es gibt das himmlische Jerusalem, das gibt es jetzt, aber es gibt in Zukunft, also aus unserer Sicht noch zukünftig, gibt es ein neues Jerusalem, was dann auf die Erde kommt. Dann ein anderer Begriff ist Paradies. Paradies ist eigentlich vom Wort her, wie es verwendet wird, ein von einer Mauer umgebener Park oder eine ummauerte Anlage oder ein parkähnlicher Garten. Im Alten Testament bezieht sich Paradies auf den Garten Eden, da trifft das sich auch zu mit dem Garten. Und im Neuen Testament wird es auch an einigen Stellen verwendet, da nicht jetzt als Garten, sondern wirklich tatsächlich als Synonym für den Himmel, als einen wunderbaren Ort, der wunderbar ist, wie so ein richtig schöner Garten, wo sozusagen der Urstand des Garten Edens wiederhergestellt wird. Das kommt dort zum Tragen. Ein Ausleger schreibt, ist das Paradies in seiner gegenwärtigen Verborgenheit nach Lukas 23, 43 der Aufenthaltsort der Seelen der Erlösten im Zwischenzustand zwischen Tod und Auferstehung. Also das ist auch der Ort, Lukas 23, 43, heute wird mir wirst du im Paradies sein, wo die Erlösten warten auf die Auferstehung des Leibes. Dann ein letzter Ausdruck, der nur einmal vorkommt, Abrahams Schoß. Und zwar kommt das nämlich genau in der Geschichte vor mit Lazarus und dem reichen Mann. Also das sind ganz verschiedene Ausdrucksformen, wie die Bibel über den Himmel spricht. Und jetzt zum Abschluss, damit schließen wir auch für heute, für unseren Überblick. Dann haben wir nämlich gut vorgearbeitet für das nächste Mal. Schauen wir uns nochmal an, was die Bibel denn über die Hölle sagt. Da haben wir nämlich ein größeres Problem, wenn wir über Hölle nachdenken, weil unsere deutschen Übersetzungen uns da zum Teil keinen ganz so guten Dienst tun. Unsere Übersetzungen tun uns immer einen guten Dienst. Aber gerade die Luther-Übersetzung, also Luther hatte es ist meistens so, zumindest in älteren Luther-Übersetzungen, ich weiß jetzt nicht, wie es in den neueren aussieht, meistens alle griechischen, hebräischen Begriffe, die wir jetzt auch noch kurz anschauen werden, einfach alle mit Hölle zu übersetzen. Und das bringt natürlich einiges an Verwirrung, wenn wir dann die Bibelstellen lesen und immer nur von einer Hölle irgendwie ausgehen, also immer von demselben ausgehen, dann haben wir ein Problem und dann finden wir uns auch irgendwie nicht mehr zurecht. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, für uns das mal auseinanderzuhalten, welche Begriffe gibt es denn, die für Hölle verwendet werden. Und es ist auch wichtig, diese Begriffe einmal näher anzuschauen. Das Wort Hölle kommt aus dem Altgermanischen und bedeutet so viel wie bedecken oder verbergen. Und ein bekanntes Lexikon schreibt, die Wohnstätte der Toten, der Aufenthaltsort der verstorbenen Geister, die höllischen Regionen, die als Ort der Existenz nach dem Tod angesehen werden, die Unterwelt, das Grab, der Hades. Das ist alles sicherlich nicht ganz falsch, aber es ist sicherlich unzureichend, diese Beschreibung aus einem Lexikon, sondern wir müssen hineinschauen, was sagt die Bibel tatsächlich über diese Begriffe und in welchem Zusammenhang werden sie gebraucht? Sonst können wir nämlich sehr stark verwirrt werden, wenn wir nämlich durcheinander geworfen werden mit dem Zwischenzustand und dem Endstand, dem endgültigen Zustand. Weil auf der einen Seite gibt es einen körperlosen Ort der Qual und dann gibt es aber einen, ja nicht körperlichen, das würde jetzt nur anmuten, man hätte nur körperliche Schmerzen, aber einen verkörperten Zustand der Verdammnis. Und deswegen lass uns mal diese fünf Wörter anschauen. Das ist einmal Sheol, dann Hades, Gehenna, dann der Feuersee und Tartarus. Das sind die fünf Ausdrücke, die in der Bibel verwendet werden, um von der Hölle zu sprechen. Sheol ist vor allen Dingen das Wort, was im Hebräischen gebraucht wird, ist auch ein hebräisches Wort. Und das wird gebraucht, um das Schicksal der Toten zu beschreiben oder zumindest das Schicksal ein Teil der Toten zu beschreiben. Eine mögliche Bedeutung von Sheol ist einfach das Grab, dass jemand gestorben ist, also physisch gestorben ist. So wird der Ausdruck gebraucht. Aber auf der anderen Seite wird das Wort Sheol auch gebraucht als eine Art Geisterwelt oder ein Reich der Toten. Und bei dem Reich der Toten ist eine körperlose Existenz gemeint, an dem der Geist und die Seele nach dem leiblichen Tod verweilt. Die Frage für uns ist natürlich, ist das ein Ort nur für Ungläubige oder sind in dem Sheol auch die Gläubigen? Und da muss ich dazu sagen, es gibt da unter Bibelauslegern auch unterschiedliche Ansichten. Aber ich sage mal so, die gängige Ansicht ist, die ich jetzt hier auch versuche zu vertreten, ist, dass der Sheol tatsächlich ein Ort ist nur für die Ungläubigen, die sterben. Dass die Gläubigen, die sterben, eben nicht in den Sheol kommen, sondern dass sie in den Himmel kommen. Und dass diejenigen, die ohne Christus sterben, tatsächlich im Sheol sein werden. Das möchte ich aber auch kurz zeigen. Also, wenn man es zusammenfasst kurz, Sheol, in einigen Zusammenhängen bedeutet Sheol einfach nur das Grab. In anderen Zusammenhängen bezieht sich Sheol auf die Geisterwelt. Und C, wenn sich Sheol auf die Geisterwelt bezieht, gilt es immer und nur für die Bösen, niemals aber für die Gerechten. Also Sheol einmal als Grab. Hier sehen wir 1. Samuel 2,6, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Und dieses führt hinab zu den Toten, dieser Ausdruck hier, der steht im Hebräischen Sheol. Er führt hinab in den Sheol und er führt wieder herauf. Also hier ist das nur in dem Sinne gemeint, dass jemand stirbt und dass Gott auch die Macht hat, vom Tod jemanden wieder zurückzuholen. Psalm 89, 49. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, der seine Seele errette aus des Todes Hand? Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe? Also das heißt, wo ist hier ein Mensch, der nicht stirbt? Der seine Seele errettet aus der Todeshand. Hier steht auch Sheol. Und was einfach hier nur gemeint ist, hier ist der Tod. Es ist der Tod, dass jemand stirbt und nicht mehr da ist. Psalm 88, 3 bis 5. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinen Schreien, denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich bin denen gleichgeachtet, die in die Grube, in den Sheol fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Auch hier jemand, der einfach stirbt. Also hier wird davon gesprochen, nicht von einer Verdammnis oder Verderbtheit, sondern wird einfach von dem Tod gesprochen. Und es wird der Ausdruck Sheol im Hebräischen hier verwendet. Dann aber, und jetzt, da gibt es auch noch mehr Stellen, ich habe nur exemplarisch ausgewählt, dann der Sheol als Ort der körperlosen Bestrafung der Bösen. Einige Stellen weisen auf die Vorstellung hin, dass der Sheol ein Ort der körperlosen Existenz ist und insbesondere ein Ort der Bestrafung für die Bösen, und ich betone, nur für die Bösen. Psalm 49, 16, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Und dieses Erlösen aus legt eigentlich nahe, dass Gott es erst gar nicht zulassen wird, dass ich in die Gewalt des Sheols komme, sondern dass er mich davor bewahrt. Weil hier ist mit Gewalt nämlich schon etwas mehr gemeint, als einfach nur die Verse, die über den physischen Tod sprechen. Gott wird mich erlösen, er wird mich herausziehen. Ich werde eben nicht wie die anderen Sünder in den Sheol, in die Gewalt des Sheols fallen, sondern er erlöst mich davon, er rettet mich davon, er nimmt mich auf zu sich. Und diese Stelle alleine macht schon klar, dass es zwei unterschiedliche Sachen gibt. Die Gläubigen werden eben nicht einfach in den Sheol auch gehen, sondern Gott errettet sie von dort und nimmt sie zu sich auf. Psalm 73, 24 haben wir auch gelesen schon. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren auf. Am Ende nimmst du mich mit Ehren auf. Hier wird auch klar zeigt, dass gesagt wird, dass Gott den Menschen nicht einfach in den Scheol gibt. Das steht in diesem Vers jetzt nicht. Aber was ich hier nur mit sagen möchte, dieser Vers suggeriert ganz klar, auch hier, Gott nimmt den Menschen zu sich auf. Er lässt ihn nicht einfach in den Scheol fahren mit all den anderen Gottlosen. Ne, Psalm heißt es auch weiter, denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Ne, ganz anders mit den Gottlosen. Hier wird ganz klar ein Kontrast gezeigt zu den Gläubigen und Gottlosen. Ne, sie, die von dir weichen, sie werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Also ziemlich klar hier vor Augen gehalten. Dann in Sprüche 23, 13, 14, lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen, denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so wird er sein Leben behalten. Du schlägst ihn mit der Rute, aber du rettest ihn vom Tode. Ich möchte jetzt keine Ausführung darüber machen, ob man Kinder mit einer Rute schlagen soll oder nicht, ne? Nicht, dass mich jetzt falsch versteht. Das Einzige, was ich mit diesen Versen zeigen möchte, ist, dass hier der Salomo ganz deutlich sagt, wenn jemand Erziehungsmaßnahmen an sein Kind vollzieht, das heißt, wenn er das Kind ordentlich erzieht, dann kann er es davor bewahren, dass es in den Scheol fährt und letztendlich verloren geht. Ne, du errettest ihn vor dem Scheol. Ne, es ist ja undenkbar, da können sich die Eltern ja, es werden alle bestätigen, die werden sagen, wir können noch so gut unsere Kinder erziehen, vor dem Tod können wir sie nicht bewahren. Das steht nicht in unserer Macht. Aber ihr könnt etwas dazu tun, durch eine gute Erziehung, dass sie vor dem Scheol bewahrt werden. Und das ist das, was diese Stelle hier sagt. Ne, und das, was hier auch nahegelegt wird, dass man tatsächlich erretten kann vor dem Tode. Und nicht, wie gesagt, der leibliche Tod, sondern der ewige Tod. Psalm 9, 18, die Gottlosen sollen zu den Toten fahren, alle Heiden, die Gott vergessen. Auch hier zu den Toten fahren, zu dem Scheol sollen sie fahren. Also auch die Gottlosen, ganz eindeutig. Dann kommen wir zum griechischen Wort. Das griechische Wort ist Hades. Es kommt ursprünglich aus der griechischen Mythologie und bedeutet da so etwas wie die Unterwelt oder die Geisterwelt. Da ranken sich dann auch einige Mythen drum. Nichtsdestotrotz greift die Bibel das Wort Hades auf, verwendet es aber anders. Hier wird nicht einfach die griechische Mythologie irgendwie in die Bibel aufgenommen, sondern ganz im Gegenteil. Die Bibel setzt dort sogar einen ganz klaren Kontrapunkt gegen die griechische Mythologie. Aber weil Hades eigentlich die Entsprechung von Sheol ist, die griechische Entsprechung des hebräischen Wortes Sheol, ist Hades natürlich sehr ähnlich anzusiedeln. Meint auf der einen Seite das Grab und meint auf der anderen Seite die körperlose Bestrafung. Auch hier nur ganz kurz, Apostelgeschichte 2, 27, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass ein Heiliger die Verwesung sehe. Jetzt sagt ihr, hey, Moment mal, wir haben doch gerade im Alten Testament gelesen. Ja, richtig, wird im Neuen Testament zitiert. Ne? Und hier wird das Wort Hades verwendet, also in derselben Art und Weise, wie auch das Sheol im Alten Testament verwendet wird. Oder 2,31, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tode überlassen, also er ist nicht dem Sheol überlassen oder hier jetzt dem Hades überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Und die ist natürlich jetzt Quatsch an dieser Stelle, dass hiermit irgendwie eine ewige Verdammnis gemeint ist, weil Jesus ist niemals in die Hölle irgendwie gekommen, auch wenn das sich so irgendwo mal eingeschlichen hat, durch eine falsche Interpretation vom Petrusbrief, dass Jesus irgendwie die Hölle hinabgestiegen wäre. Ja, das steht da nicht im Petrusbrief. Da muss man schon mal genau hinschauen. Aber das wäre jetzt auch ein anderes Thema. Was hier nur gesagt werden ist, Gott hat seinen Sohn nicht dem Tod preisgegeben. Dem ganz normalen leiblichen physischen Tod hat er ihm nicht preisgegeben, sondern er hat ihn aus den Toten auferweckt. Dann der Ort Hades als Ort der körperlosen Bestrafung. Ja, hier sehen wir die Geschichte nochmal vom reichen Mann und Lazarus. Es begab sich aber, dass der arme Mann starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reich aber starb und wurde begraben. Als er nun in dem Hades war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und das Meer, achso, jetzt bin ich eine andere Stelle. Genau, also hier sehen wir, dass hier nämlich ganz klar gesagt wird, dass es eine Bestrafung ist. Weil Lazarus erlebt Freude, der reiche Mann erlebt Qualen, wie es hier heißt. Das heißt, der Hades ist hier ein Ort der bösen, der körperlosen Bestrafung. Ebenso Offenbarung 20, 13 bis 14. Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren der Tod und sein Reich und der Hades gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Also hier ist auch ganz klar, dass das Endgericht hier beschrieben wird. Und hier wird gesagt, dass beim Gericht der Hades die Toten hergeben muss, weil sie nämlich gerichtet werden. Deswegen sagt hier in der Offenbarung, Johannes schreibt hier, dass er sagt, ja, und die Toten wurden aus dem Hades. Und hier sind nicht die gläubigen Toten gemeint, sondern hier sind die gemeint, die jetzt endgültig gerichtet werden aufgrund ihrer Werke. Dann die zwei Begriffe kann man zusammenfassen, weil sie sind identisch. Nicht identisch, aber sie meinen beide das Gleiche. Gehenna ist auch wieder ein hebräisches Wort, also eigentlich aramäisch, daher kommt das Wort. Wird aber im Alten Testament sehr häufig verwendet und der Feuersee kommt exklusiv nur in der Offenbarung vor. Das Wort Gehenna kommt im Neuen Testament auch 12-mal vor, 11-mal in den Evangelien und einmal bei Jakobus. Und interessanterweise ist, wenn es in Evangelien vorkommt, ist es immer Jesus, der davon spricht. Das ist auch zu beachten, dass Jesus sehr viel über die Hölle gesagt hat. Dass man manchmal gar nicht meint, man meinte immer, ja, der Gott im Alten Testament ist so rachsüchtig und so weiter und Jesus ist ja nur der Gott der Liebe. Nee, es funktioniert nicht. Jesus hat mehr über die Hölle gesprochen als alle anderen. Und das wird auch davon deutlich. Das kommt von dem aramäischen Gehinnam und von dem hebräischen Gehinnom und bedeutet so viel wie das Tal von Hinnom. Und dieses Tal von Hinnom ist sehr populär geworden, tragischerweise populär geworden, zu der Regierungszeit von Ahas und Manasse. Da wurden in diesem Tal von Hinnom wurden Kinderopfer gebracht für den Moloch. Ein ganz, ganz fürchterliches Götzenritual. Da wurden Kinder durchs Feuer gehen lassen und so weiter. Also ganz grausam, sodass dieser Ort ein verfluchter Ort war, dieses Tal von Hinnom. Ein Ausleger bemerkt, dies löste, also diese Tatsache, dass dort die Kinder geopfert wurden in diesem Tal, dies löste eine prophetische Verurteilung dieses Tals aus, das als Schauplatz künftiges Gemetzel und künftiger Verwüstung infolge des Gerichtes Gottes identifiziert wurde. Und jetzt könnte ich ganz viele Prophetensprüche jetzt hier nennen, Jeremia, Jesaja, auch andere Stelle, wo deutlich gesagt wird, dass dieser Ort, dieses Tal, ein Ort des Gerichtes Gottes sein wird. Und das war so ein abscheulicher Ort, dass die Juden diesen Ort Tophet nannten, was so viel bedeutet wie Gräuel und Verwüstung. Und später wurde dieser Ort von Josia auch entweiht. 2. Könige 23,10, woraufhin die Juden diesen Ort als eine Müllhalde verwendet haben, wo das Feuer nie aufhörte zu brennen, weil dort ständig Müll verbrannt wurde. Und dieses Bild Gehenna von diesem brennenden Tal, wo das Feuer nie aufhört, ein Ort des Fluches und ein Ort des Gerichtes, auch zukünftiges Gerichtsurteils, ist ein Bild geworden der endgültigen Hölle. Der endgültigen Verderbens. Davon kommt dieser Ausdruck Gehenna. Und Jesus macht deutlich an vielen Stellen, dass dieser Ort Gehenna ein Ort ist, wo Menschen nicht körperlos sein werden, sondern ein Ort der verkörperten Strafe für böse Menschen im Endgericht. Zum Beispiel jetzt hier, haben wir auch schon gelesen, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Dieses Wort Hölle hier ist Gehenna. Es ist eben nicht der Hades und eben nicht der Sheol, sondern es ist Gehenna. Ein Ort, wo tatsächlich die Seele verderbt wird. Nicht dann irgendwo sich aufhört, sondern der letztendliche Ort des Fluches und der Verdammnis. Ebenso Matthäus 5,29. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib, hier wieder leiblich verkörperte Strafe, in die Gehenna geworfen wird. Wir merken, wenn wir die Stellen sehen und wenn wir die Begriffe kennen, wissen wir genau, okay, was ist jetzt hier gemeint? Hier ist jetzt das Endgericht gemeint, die endgültige Hölle, wenn man so will. Und ein letztes noch, Offenbarung, ich glaube, es ist doch das letzte, ja genau. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das haben wir auch gerade gelesen, aber jetzt eben der zweite Teil, Vers 14. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken, und der Tod und sein Hades, oder der Tod und der Hades wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Und hier steht das, der Feuersee, das griechische Wort für einen feurigen See, also die Entsprechung von Gehenna, ist jetzt hier aufgeführt. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl, der brennende See, je nach Bibelübersetzung, die ihr gerade habt. Das heißt, hier in einem Vers wird das Totenreich, wo körperlose Seelen warten auf die endgültiges Gericht, und auf der anderen Seite wird der verkörperte Endzustand beschrieben in dem feurigen Pfuhl oder in dem Feuersee. Übrigens ist das auch der Ort, wo der Teufel und auch die Dämonen letztendlich hineingeworfen werden. Das steht auch hier in Offenbarung 20. Ich glaube, in Vers 10 ist es. Sie werden nämlich zuerst dort hineingeworfen und dann erst diejenigen aus dem Hades. Und dann noch ein letztes, das ist nicht ganz so entscheidend, Tartarus. Tartarus kommt ein einziges Mal vor, und zwar im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Tartarus gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Es gibt also nur diese eine Stelle in der gesamten Bibel, wo die Deutschen oft mit Hölle übersetzen, ein griechisches Wort steht, was keine Entsprechung zu den anderen hat. Und deswegen ist es hier auch nicht so ganz einfach für die Ausleger zu sagen, okay, was ist jetzt hier gemeint? Ich meine, was hier gemeint ist, wird hier gesagt. Hier sind irgendwie Engel, die sich auch versündigt haben, ne, die mitgefallen sind. Ne? Und die hat Gott nicht verschont, sondern hat sie in irgendeine Finsternis hineingeworfen, auch an irgendeinem Ort. Irgendwo hat er sie hingeworfen, ne, Tartarus, und hat sie dort mit Ketten der Finsternis festgehalten, bis sie für das Gericht dort festgehalten werden. Ja, und Ausleger nehmen an, dass das ein Ort ist, wo sozusagen der dämonische Einfluss zurückgehalten wird, dass Gott diesen dämonischen Einfluss gewährt und sagt, nee, ihr seid da schön an Ketten gelegt, ihr könnt euch vielleicht ein bisschen bewegen, aber letztendlich seid ihr an Ketten und ich habe euch verwahrt. Ja, was auch immer zeigt, dass Gott der souveräne Herrscher ist über alles, dass er die ganzen bösen Mächte, Teufel und so weiter, alles nach Belieben am Ende so richten wird, wie er es möchte. Also das ist dieser letzte Ort, von dem wir hier noch gelesen haben. Ja, und damit sind wir auch zum Ende für heute gekommen. Ich glaube, viele atmen durch, eine ganze Stunde. Das war, ich sehe es durch das Licht hier auch gar nicht, ob jemand eingeschlafen ist. Ich hoffe nicht. Aber ich dachte, dann kann das vielleicht auch das Handout noch eine gute Art und Weise sein, dem mitzuverfolgen. Ja, und beim nächsten Mal würden wir uns dann den Zwischenzustand, was ja auch ganz spannend ist, was passiert denn jetzt tatsächlich, wenn wir sterben? Ne, und was können wir darüber aussagen, über diesen Zwischenzustand? Ja, heute würde ich gerne damit dann abschließen. Ich denke doch, dass wir uns vielleicht noch ein paar wenige Minuten Zeit nehmen für eine Gebetszeit. Vielleicht verabschiede ich an dieser Stelle den Livestream. Ihr könnt gerne auch zu Hause jetzt für euch beten. Ihr könnt das Thema mit ins Gebet nehmen für Geschwister aus unserer Gemeinde. Wir können sicherlich für die Krankengeschwister beten, auch von den Anliegen, die wir jetzt kürzlich auch alle mitbekommen haben. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall gottesreichen Segen, einen schönen Abend, eine gute Restwoche und hoffentlich sehen wir uns dann nächsten Sonntag um 10 Uhr hier zu unserem Gottesdienst. Auf Wiedersehen.